Ja, heute feiern wir, heute ist Palmsonntag. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie es so oder so ähnlich ausgesehen hat. Dieser Sonntag erinnert uns daran, an den Einzug Jesu in Jerusalem. Und was genau geschah da eigentlich beim ersten Palmsonntag? Das möchte ich mit euch heute etwas näher anschauen. Wie haben die Leute das damals wahrgenommen? Was haben sie sich gewünscht, was haben sie erhofft, was haben sie erwartet? Wegen dem damaligen Passafest pilgerten also damals viele Juden nach Jerusalem. Dieses Passafest galt ja als Erinnerung an den Auszug aus Ägypten und daran, dass Gott die Israeliten aus der Sklaverei befreit hat. Und das feierten nun die Juden in Jerusalem. Und das Passafest war neben dem Pfingstfest und Laubhüttenfest auch eine religiöse Pflicht. Also jeder sollte es feiern. Und so waren damals beim ersten Palmsonntag viele, viele Menschen in Jerusalem. Vermutlich kamen bis zu 1,5 Millionen Menschen dort bei diesem Fest zusammen. Und als sie dann hörten, dass Jesus in die Stadt kommt, beginnt etwas Unglaubliches. Und die Geschichte möchte ich euch mit zusammen lesen im Johannesevangelium, Kapitel 12, 12 bis 21. Dort heißt es: Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zu der Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Sie riefen: Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er bekommen hatte. In der Schrift heißt es: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt, er reitet auf einem Eselfohlen. Diese Worte erfüllten sich damals, doch das verstanden die Jünger zuerst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hat, hatte überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von den Wundern gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander: Ihr seht doch, dass wir nicht so weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Unter denen, die zum West nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und bat ihn: Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Damals in Jerusalem war also eine große Fangemeinde, die auf Jesus zulief, und viele Schaulustige, die dabei standen, drängten sich nun in den Straßen vor und in Jerusalem. Und es waren vor allem die Wunder und Zeichen, die Jesus getan hatte, insbesondere die Totenauferweckung, die kurz zuvor, eine Woche zuvor passiert war und jetzt solch eine Siegesstimmung aufkommen ließ. Unglaublich, da ist dieser einfache Zimmermann aus Nazareth, der jetzt in Jerusalem als König gefeiert wird. Die Menschen legen ihre Kleider, legen Palme vor ihm hin auf die Straße und bilden mit Palmzweigen auch ein langes Spalier. Sie hoffen vielleicht auf den König, der jetzt ihre Wünsche erfüllt und alle Wünsche auch von den Lippen abliest. Und so rufen sie laut: Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Die Leute rufen hier einen Psalm Jesus zu. Er steht in Psalm 118, Vers 25, da heißt es: O Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen. Das haben sie ihm damals zugerufen. Hosianna heißt also nicht, hoch soll er leben, sondern es ist eine Art auch Hilferuf von Leuten, die unterdrückt sind, die sich schwer tun, die belastet sind, die Not leiden, die sagen: O Herr, hilf jetzt. Damals, also beim Einzug von Jesus in Jerusalem, waren da diese vielen Leute auf der Straße, ja, mit den ganz unterschiedlichsten Erwartungen an einen, der ihnen helfen sollte. Von daher habe ich meinen ersten Punkt mitgebracht und überschrieben: Erwartung an Jesus. Es ist ja unglaublich, was da damals abgegangen und passiert ist. Dieser Empfang erinnert uns an so einen heutigen Star, der bei einem Sportanlass oder einer Preisverleihung oder Filmpremiere reingeschritten kommt. Vor ihm wird dieser rote Teppich ausgerollt. Und die Bewohner und Besucher damals von Jerusalem verhielten sich, wie solche Fans auch heute sich verhalten. Und Jesus lässt das zu. Er lässt sich feiern, auch wenn er dahinter sieht, aus welchen Gründen sie das tun, was die Motivation dahinter ist. Denn wenn wir uns gleich mal diese Menschenmenge oder einzelne Gruppen genauer anschauen, sehen wir hier Menschen, die ganz unterschiedliche Bilder und Erwartungen von Jesus hatten, die da am Wegesrand standen. Kein Jubel ohne Grund. Denn wer einen Menschen zujubelt, der hat oft auch eine bestimmte Vorstellung von der Person, wer sie ist oder was sie zu tun hat. Daher auch an uns heute Morgen die Frage: Was erwarte ich von Jesus? Ich möchte mit euch gern mal so 7 Gruppen anschauen, die da bei diesem Einzug von Jesus mit dabei waren. Ich habe sie euch mal mitgebracht. Schauen wir uns mal die Erwartung der Menschen oder der Gruppen an Jesus von damals an. Hier haben wir zuerst die Gruppe, die Jesus als einen politischen Befreier sieht. Historisch bedingt haben sie die Erwartung, dass jetzt ja ihr König kommt, ihr lang ersehnter König. Daher rufen sie es ja auch zu: Hosianna, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Für sie war klar: Jetzt kommt ihr neuer König von Israel. Er bringt neuen Glanz und Gerechtigkeit für das Volk Israel. Er wird sie nun endlich von dieser Fremdherrschaft und der Unterdrückung dieser Besatzungsmacht der Römer befreien. Die Erwartung eines Befreiers von den Römern. Das war auch immer wieder bei den Israeliten ganz hinten im Hinterkopf. Und nun haben sie ihren Held, ihren Befreier gefunden, der ihre Probleme im Land lösen sollte. Ein Befreier, der ihre Wünsche und Hoffnungen erfüllt, dass es ihnen jetzt nun endlich wieder besser gehen darf und sie frei leben können. Als Zeichen dafür, für diesen gefundenen Retter und König, zeigen sie Siegeszeichen, indem sie mit diesen Palmzweigen wedeln und ihn als Befreier so herzlich und umjubelnd begrüßen und empfangen. Und durch ihre Rufe signalisieren und zeigen sie auch Jesus, was sie sich von ihm erhoffen und was sie sich wünschen. Dass diese Sehnsucht, diese Faszination, diese Begeisterung, die plötzlich da entfacht wird: Unser Befreier ist da. Und ich habe mich gefragt, ist das vielleicht nicht manchmal auch so bei uns? Wo hätten wir vielleicht auch gern solch einen Befreier, der uns aus mancher Not oder Problematik herausholt und hilft? Sei es am Arbeitsplatz, in der Ehe- oder Familiensituation. Wie schön wäre es, wenn da jemand wäre, der für mich die Prüfung schreiben würde. Einen, der einen von dem nervigen Ausbilder oder Lehrer auch befreit. Oder einer, der schnell unsere irdischen Nöte und Probleme löst und beseitigt. Hätten wir das nicht auch manchmal gerne? Eine zweite Gruppe: Jesus, ein Held. Für viele aus dem Volk Israel war Jesus nicht der Erste, den sie als Befreier von Israel gefeiert haben. Schon vor ihm waren einige in Israel eingezogen, auf denen sie ihre Hoffnung gesetzt haben und gehofft hatten, dass das jetzt ihr neuer König ist, ihr Befreier. So war schon Simon Makkabäus einige Jahrhunderte zuvor als Sieger in die Stadt eingezogen. Er hatte damals die Israeliten von der Unterdrückung der Syrer befreit. Und nun sang die Menschenmenge genau dasselbe Lied von damals jetzt Jesus zu. Und viele ließen sich einfach mitreißen von der Stimmung und von den Emotionen. Aber Sie erwarteten vielleicht gar nicht wirklich etwas von diesem Jesus. Vielleicht ist er nur einer von vielen Helden, die auch schon zuvor gekommen sind und waren. Man reiht sich halt eben jetzt in diese Fankurve ein und nimmt die Stimmung und Begeisterung mit. Und ich merke, ja, ist es nicht manchmal auch so bei uns, dass wir uns manchmal von Sachen mitreißen lassen? Ja, da sind andere Leute, die finden den Jesus auch so gut und da muss bestimmt was dran sein, also gehe ich einfach mal mit und gucke mir das an. Ja, meine Eltern, die gehen regelmäßig morgens in die Kirche und das macht man halt so und dann gehe ich da einfach mal mit. Da gibt es auch in den Gottesdiensten immer coole Musik, da kann ich dann mitgehen, das gibt mir tolle Gefühle, Emotionen und gibt mir auch tolle Gefühle. Aber dann schon am nächsten Tag sind vielleicht diese Gefühle und Emotionen weg und man fragt, war das jetzt wirklich echt? War das jetzt dran? Ist das was für mich? Eine weitere Gruppe, Jesus, ein wunderbarer Heiler und Helfer. Viele in dieser Menschenmenge sahen in Jesus jetzt einen wunderbaren, auch Heiler und Helfer. Denn sie hatten ja zuvor gehört, dass er Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Sie haben gehört, dass Jesus Blinde geheilt hat, Lahme geheilt hat und dass er ausgestoßen an seinen Tisch, Essenstisch geholt hat. Endlich ist da jemand, der konkrete Hilfe anbietet, der heilt, der gesund macht. So haben wir es in Vers 17 und 18 auch gerade gelesen. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb sie jetzt ihm nachgezogen sind. Diese Leute hatten auch diese Erwartung, den Wunsch, dass Jesus ihnen jetzt hilft, dass er sie heil macht, dass er sie gesund macht. Da, wo Menschen vielleicht Perspektive verloren haben, da, wo sie mutlos waren, haben sie jetzt auf Jesus gebaut und gehofft, dass er ihnen neue Perspektive gibt. Weil er hat ja von diesem Reich Gottes erzählt und davon, dass dieses Reich Gottes jetzt und hier schon anbricht. Die Menschen hatten nun ihren Helfer gefunden, der all ihre persönlichen Nöte lösen sollte und der auch am besten noch all ihre Wünsche und ihre Erwartungen jetzt gerecht wird. Man jubelt und schrie und vergaß dabei alle Verzweiflung, die aufgekommen war. Die Menschen waren wie in so einem Rausch, in einem Film. Und wie ist es bei uns? Wünschen wir uns das nicht auch manchmal? Der ein oder andere diesen Heiler oder diesen Helfer, die ihm jetzt genau in dieser Situation hilft? Einer, der uns von unserem Leiden, von unserem Schmerzen, von unserer Krankheit, von unserem Leid befreit. Einer, der mir am besten sofort gleich meine Verletzung wegnimmt. Haben wir nicht auch diesen Wunsch? Eine vierte Gruppe befindet sich auch in dieser Menschenansammlung. Es sind die Pharisäer, die in Jesus einen Gotteslästerer sehen, der zum Schweigen gebracht werden muss. Und so mischen sie sich auch unter diese jubelnde Volksmenge. Und sie beobachten ganz genau, was da abgeht. Und für sie ist es einfach, glaube ich, zu viel. Sie können es nicht fassen oder wollen es nicht glauben, was da passiert, dass die Menschen so begeistert von Jesus sind und ihm nachlaufen und jubeln. Und sie sagen auch zu sich selbst, boah, alle Welt läuft ihm nach. Was können wir denn jetzt noch tun? Sie wollen nicht wirklich sich mit Jesus und der Menge freuen, sondern ganz im Gegenteil. Sie wollen ihm loswerden. Sie stören sich an dem, wer Jesus ist und was er sagt. Und so gehen sie auch auf die Jünger zu und sagen, oder gehen auf Jesus zu und sagen, dass ihre Jünger doch damit stoppen sollen, dass sie aufhören sollen, so zu jubeln und zu schreien. In einer anderen Paralleltextstelle in Lukas 19, 39, 14, da sagen die Pharisäer Folgendes: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Sie sollen nicht mehr jubeln und schreien. Und Jesus antwortet und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Es gibt gewisse Wahrheiten, die kann man nicht zum Schweigen bringen. Auch wenn man sie nicht hören will oder am liebsten gar nicht wahrnehmen möchte, Sie werden nicht verstummen. Es wird einem nicht gelingen, diese Wahrheit zu verdrängen oder zu unterdrücken. Und wenn auch die Menschen darüber hätten aufgehört zu sprechen, so hätte Gott auch einen anderen Weg gefunden, wie es hier heißt, dann hätten es die Schreine rausgeschrien. Egal, was die Pharisäer versuchten, die Wahrheit Jesu wird nicht verstummen. Und Gott lässt sich einfach auch nicht den Mund verbieten. Wo erleben wir das auch, vielleicht in unserer Umgebung, dass Menschen es peinlich ist oder dass sie sogar ärgern, dass wir an Gott glauben oder dass wir hier Gottesdienst feiern, was wir als Gemeinde machen? Dass wir uns über Jesus freuen, gibt es das auch in unserem Umfeld? Erlebt ihr das? Oder wo erleben wir das sogar ganz konkret, dass in unserem Alltag uns Leute verbieten, Wahrheiten Gottes auszusprechen oder von Jesus zu reden? Wo stehe ich auch manchmal in der Gefahr, dass ich Angst vor Menschen habe oder mich nicht traue, wirklich zu freuen über das, was Gott in meinem Leben getan hat, wo ich eigentlich die Möglichkeit hätte, Gottes gute Botschaft weiterzugeben oder von seinen Wahrheiten erzählen, aber mich dann doch zurückhalte, wo ich diese Begeisterung dann eher für mich behalte und diese Freude an Glauben und an Jesus Christus oder auch wie damals die Jünger und die Nachfolger es hier bei dem Einzug von Jerusalem gemacht hat, dass wir das auch ausdrücken dürfen, diese Freude an Jesus und unseren Glauben. Die Wahrheit wird nicht verstummen. Wenn wir Menschen schweigen, wird auch Gott trotzdem einen Weg finden, wie diese Wahrheit zu Menschen kommen kann. Eine fünfte Gruppe, Jesus eine beeindruckende Person. Es gab auch unter den Schriftgelehrten und Pharisäern Menschen, die Jesus beeindruckend fanden, die ihn sogar bewundert haben. Ja, es gab Leute von den Pharisäern, die Jesus heimlich zum Essen eingeladen haben. Und sie waren daran interessiert, was Jesus gelehrt hat. Und sie entdeckten, dass Jesus sich in Gottes Wort gut auskannte. Und dass er nicht nur das Gesetz predigte, sondern auch darin Gottes Liebe gezeigt hat. Und sie waren beeindruckt davon, wie er geredet hat und wie er gehandelt hat. Aber offen dazu stehen, das war ihnen zu heiß. Sie hatten Angst, wenn sie sich jetzt zu Jesus stellen würden, bekennen würden, das würde bei ihren Kollegen oder bei den hohen Priestern gar nicht gut ankommen und sie wären vielleicht auch sogar unten durch. So bleiben sie still und feiern vielleicht innerlich Jesus. Sie bleiben am Rand stehen, sie haben Angst, sich klar zu Jesus zu bekennen. Oder sie sind sich auch vielleicht noch unsicher. Vielleicht erhoffen sie sich noch mehr Zeichen, dass Jesus noch mehr zeigt, dass er der König ist, der Gerechtigkeit auf dieser Welt bringt, der die Kriege da beendet und das Leid und die Unterdrückung verändert, dass er das wegnimmt. Und so argumentieren sie vielleicht mit sich innerlich, dass sie da immer mehr und mehr auch wieder Abstand von Jesus gewinnen, wo sie gerade auch ein bisschen zu ihm hingekommen sind und ihn genährt haben. Und auch ich möchte uns immer wieder Mut machen, dass wir das Risiko und den Mut haben, auf Gott einzugehen. Dass wir gute Erfahrungen mit ihm sammeln und dass wir auch dazu stehen und das weitergeben. Und dass wir das dann auch gerne laut feiern dürfen. Deine Erwartung ist, dass sich vor einiges auch vielleicht manchmal tun muss. Du wünschst dir auch manchmal diese Zeichen. Ich wünsche dir, dass du dich trotzdem schon jetzt auch auf Jesus einlassen kannst. Eine sechste Gruppe, Jesus ein vertrauensvoller Herr. Die Jünger sehen dies so. Jesus ist ihr vertrauensvoller Herr und Meister. Und sie lassen sich auch von dieser Feierstimmung des Volkes mitreißen. Auch wenn die Jünger ja eigentlich schon wissen müssten, was jetzt geschehen wird, was geschehen soll. Weil Jesus hatte ihnen es ja zuvor auch immer wieder gesagt, was alles passieren wird, dass er die Sünden der Welt auf sich nimmt und sterben würde. Aber das hatten die Jünger damals zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden. Sie feierten einfach im blinden Vertrauen auf Jesus, der alles wohl im Griff haben wird. Und sie ließen sich mit dieser Menge mitreißen, obwohl sie nicht alles nachvollziehen und verstehen konnten. Aber sie hatten ja auch Jesus ganz vertraut. Sie hatten alles hinter sich gelassen, ihren Beruf, ihre Familie, ihre Heimat und hatten sich voll und ganz auf diesen Jesus verlassen und mit ihm auf den Weg gemacht, ohne vielleicht an mancher Stelle zu wissen, was da alles auf sie zukommen würde oder worauf sie sich einlassen. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so. Du bist auf Jesus zugegangen, du glaubst an ihn als deinen vertrauensvollen Herrn, obwohl du vielleicht noch nicht alles verstanden hast, was diese Nachfolge Jesu bedeutet, dass es dich vielleicht sogar Kopf und Kragen kosten kann. Aber nichts ist auch größer als ein Leben mit Jesus. Auch wenn man nicht alles versteht, nicht heute, ermutige ich uns, an Jesus dran zu bleiben. Es ist ja häufig einfach, wenn alles gut läuft, wenn es gut geht, wenn einem es gut geht, man feiern kann, dann ist es einfach, Jesus nachzufolgen. Aber wenn es dann nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe, wenn es sogar vielleicht um mein Leben, um Tod geht, dann wird das Vertrauen erst richtig auf die Probe gestellt. Wo sind wir auch manchmal oder liegen mit unseren Erwartungen auf einem falschen Weg? Wo versteifen wir uns auf manche Sachen, die Jesus gar nicht so sagt? Lasst uns da immer wieder auch schauen, was die Bibel sagt, was wir davon Jesus lernen können. Eine letzte Gruppe, Jesus sehen und kennenlernen. Johannes berichtet uns in den letzten Versen hier 20 und 21 davon, dass unter diesem Zuschauermenge auch einige Nicht-Juden dabei waren, Griechen zum Beispiel. Und sie haben auch jetzt von diesem Jesus gehört und sagen, wir wollen ihn sehen und kennenlernen. Und dieser Wunsch oder diese Erwartung ist auch ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und ich hoffe, dass wir auch in unseren Umfeld das immer wieder erleben dürfen, dass solche Äußerungen von Menschen kommen, dass sie sagen, hey, ich möchte diesen Jesus sehen, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Und auch heute Morgen, wenn du es noch nicht getan hast oder Jesus noch nicht kennst, dann hast du heute Morgen auch die Möglichkeit, Jesus kennenzulernen. Wir haben uns hier jetzt diese 7 Gruppen mal etwas näher angeschaut. Erwartungen, die damaligen Leute hatten an Jesus. Ich möchte dich fragen, mit welcher Menschengruppe an diesem Straßenrand kannst du dich vielleicht am ehesten identifizieren? Wo entdeckst du dich in diesen feiernden, jubelnden Personen mit dieser Erwartung, mit dieser Hoffnung wieder? Wer ist Jesus für dich? Suchst du in Jesus einen Befreier und einen Held für deine Not? Ein Heiler für deinen körperlichen Leiden? Gehörst du zu denen, die ihre Hoffnung und Träume auf Jesus projizieren, ihn bejubeln und solange sie das kriegen, was sie von ihm wollen? Oder nimmst du auch jede Möglichkeit des Gottesdienstes feiern, wo gute Musik ist, wo man einfach Gemeinschaft genießen haben? Nimmst du das einfach so mit, egal was danach kommt oder was davor passiert ist? Oder gehörst du zu den Beobachtern, die über Jesus rätseln und sich fragen, wer ist eigentlich dieser Jesus? Die vielleicht ganz genau hingucken und das auch letzte Haar in der Suppe suchen oder Gegenargumente, warum sie Jesus nicht folgen sollten oder hören sollten oder warum Jesus falsch liegt? Bist du ein Fan, der Jesus ganz interessant findet und erhofft, dass er dir das gibt, was du brauchst? Oder bist du gar auf der Suche und hast diese Sehnsucht, diesen Jesus näher kennenzulernen? Oder bist du ein Jünger und Nachfolger, der auch an schwierigen Tagen zu Jesus hält? Viele Erwartungen dieser Menschengruppen wurden nicht erfüllt. Nicht, weil Jesus diesen Menschen enttäuschen wollte, sondern weil sie Jesus als jemanden sah, der er nicht sein wollte und an ihn Erwartungen hatte, die er nicht erfüllen wollte oder auch konnte. Es war nicht sein Auftrag. Und so wurde die Feierlaune nach wenigen Tagen auch schon wieder gestoppt. Dieser triumphale Einzug, Empfang, der für ihn vorbereitet wurde, war schon nach wenigen Tagen wieder vergessen. Und es scheint sogar, als hätte es ihn nie gegeben. Es brauchte nur wenige Tage, bis sie diese öffentliche Meinung, die sie vorher hatten, Hosianna, gelobt sei der König, der da kommt, sich plötzlich dreht. Und statt Hosianna rufen die Menschenmenge an Karfreitag auf einmal kreuzigt ihn. Vom gefeierten König zum verhassten Außenseiter. Er hatte die Römer nicht vertrieben. Stattdessen haben sie ihn verhaftet. Er wurde vor Gericht geführt, vor die Politiker, vor die hohen Priester. Er hatte keinen Aufstand gegen die Römer zustande gebracht. Stattdessen sprach er von Frieden. Jesus hat die Erwartung nicht erfüllt. Jesus weckt Erwartung. Damals bei den Juden, bei den Nichtjuden, die vor Ort in Jerusalem waren, als auch heute bei uns. Und das ist auch gut so. Es ist gut, dass wir Erwartung an Jesus Christus haben. Natürlich hatten die Juden damals Erwartung. Auch wenn diese Erwartung falsche Erwartungen an Jesus waren. Aber das passiert uns ja auch immer mal wieder. Trotzdem glaube ich, dass Erwartungen an Jesus gut sind. Denn Erwartungen sind gut, weil sie uns näher zu Jesus bringen, uns herantreiben zu Jesus. Und ich möchte uns auch heute Morgen ermutigen, dass wir unsere Erwartung von Jesus Christus nicht verstecken, sondern dass wir offen und ehrlich mit ihm darüber sprechen, dass wir ihm sagen, worüber wir denken, was wir uns wünschen, was wir erhoffen. Erwartung an Jesus vorbringen von unseren Anliegen, das ist gut und wichtig und das wünscht sich auch Jesus von uns. Aber letztlich sollen wir nicht auf diese Erfüllung unserer Erwartung bauen, sondern allein auf die Abhängigkeit und unsere Beziehung zu Jesus. So werden dann nämlich große Enttäuschung nicht zu einer großen Not, wenn wir wissen, wir bauen jetzt nicht auf das, was wir glauben oder vertrauen, was aus unseren eigenen Gedanken, Köpfen zusammengetan und geschustert worden ist. Nein, sondern wir bauen auf das, was Jesus Christus auch in seinem Wort der Bibel immer wieder sagt, wer er ist, wer er für uns sein möchte. Und so laufen wir dann auch nicht Gefahr, enttäuscht zu werden, sondern wir erleben die Chance und können gerade darin auch die Gegenwart und die Kraft von Jesus erleben, der uns dann neue Hoffnung schenkt. Darum möchte ich uns ermutigen, erwarte Großes von Jesus, aber überlasse es ihm, was er daraus macht. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Am Palmsonntag können wir vielleicht noch mal die erste Folie. Genau. Am Palmsonntag denken wir an das, was Jesus gemacht hat. Er ist nämlich auf einem Esel nach Jerusalem eingeritten. Und das war auch eine damalige Verheißung aus dem Alten Testament, die wir im Propheten Sacharja nachlesen können. Dort heißt es nämlich: Jubel laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel auf dem Fohlen einer Eselin. Ich will die Streitwagen aus Israel und den Schlachtrösser aus Jerusalem vernichten, auch die Kriegsbogen wird zerstört. Euer König wird den Völkern den Frieden verkündigen. Seine Herrschaft wird sich vom Meer zu Meer und vom Euphrat bis zu den Enden der Erden erstrecken. Johannes erwähnt hier zwei Verse, ein Vers aus dem Alten Testament, aus Sacharja, die Verse Kapitel 9, Vers 9 und 10. Und hier ist die Rede von einem König des Friedens, der kommt. Und das ist, wer Jesus für uns sein will. Siehe, dein König kommt. Dieser König, Jesus, möchte persönlich zu dir kommen. Genau hier steht es, Jesus, König des Friedens. Dieser König möchte persönlich zu dir kommen. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Er möchte dir Frieden geben, den sonst kein anderer Frieden geben kann. Und das ist auch der wahre Grund, warum wir heute Palmsonntag feiern können, dass Jesus als König des Friedens auf diese Erde gekommen ist, der uns Frieden bringen möchte, der Frieden zwischen Mensch und Gott bringen möchte. Nicht in erster Linie Frieden auf Erden, sondern Frieden zwischen Mensch und Gott. Der Einzug von Jerusalem wirft auch bei uns heute Morgen oder soll bei uns heute Morgen die Frage aufrufen oder auch die Haltung hinterfragen, die Erwartung, die ich für Jesus habe. Und eins ist mir in dieser Predigtvorbereitung klar geworden: Ich will nicht nur ein jubelnder Fan von Jesus sein, sondern ich will ein treuer Nachfolger Jesu sein, der sich am Wort Gottes orientiert, was die Bibel über Jesus Christus sagt, wer er ist und nicht, was ich denke oder meine. Und das wünsche ich mir, dass wir das auch für uns immer wieder klären und herausfinden. Ich will ein treuer Nachfolger Jesu sein. Und du? Ich möchte noch mit uns beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn Jesus Christus hier auf diese Erde geschickt hast. Danke, dass du ihn als Friedenskönig zu uns geschickt hast. Als Vermittler, als einer, der für uns eingestanden ist, der für uns sogar ans Kreuz gegangen ist, was wir jetzt auch in den kommenden Tagen feiern werden. Und Herr, du siehst da unsere Erwartung an Jesus, was er alles für uns tun soll und möchte. Und verzeih mir da, wo ich mir meinen Jesus auch so zusammengeschustert habe, wie ich ihn gern haben möchte, wie ich ihn haben will, dass er sein soll zu mir, dass er so mein Wunscherfüller sein soll. Hilf mir doch da einfach in die Bibel hineinzuschauen und zu sehen, wer Jesus für mich wirklich sein will und was er mir bringt, nämlich Frieden, tiefen Frieden, Frieden mit dir, Gott. Und ich danke dir dafür, dass du uns nicht allein gelassen hast, sondern dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns auch immer wieder hilft, diese guten Wahrheiten Gottes zu verinnerlichen, zu verstehen und dann auch umzusetzen. Jesus, ich danke dir dafür, für das, was du alles für uns getan hast. Und ich lobe und preise deinen Namen. In Jesu Namen bitte ich das. Amen.